Also, nochmal vielen Dank. Ich bin sowieso oft hier in der Halle, was mich immer wieder freut. Ich bin jetzt hier auch durch die Altstadt gelaufen. Das ist ein sehr schönes Stadtbild, auch im Vergleich zu Magdeburg. Ich glaube, ich darf das so sagen. Genau, wo es wird aufgenommen. Ah, ja, können wir rausschneiden später.
Das
Nein,
lohnt sich
aber
so.
es hat einen Grund, warum ich öfter mal in Halle bin, nämlich das besagte Kooperationsprojekt ist eines, was alle Hochschulen des Landes involviert. Und ich muss es ein bisschen präzisieren, das, was Herr Müller gesagt hat, es geht jetzt nicht unmittelbar um Hochschuldidaktik, sondern es geht um die Frage, wie die Hochschulen des Landes mit der Situation umgehen können, dass sie sehr massiv hier in der Region von demografischem Wandel betroffen sind und einen drastischen Rückgang erleben, was die Studierendenzahlen angeht oder die Zahl derer, die mit dem, was bislang immer als so quasi das Normallerner-Status bezeichnet wird, also sprich Abitur als Hochschulzugangsberechtigung und dann direkter Weg an die Universität. Das geht deutlich zurück. Wir haben einen Rückgang von bis um 70% bis 2030 oder sowas. Das heißt, die Hochschulen des Landes müssen ganz massiv, anders als in anderen Regionen Deutschlands, da kommt das zeitverzögert auch irgendwann an, aber hier ist quasi der Hotspot des demografischen Wandels, auch durch Abwanderung, aber eben hauptsächlich durch den Wendeknick. Und die Hochschulen des Landes müssen sich fragen, wie kriegen wir diese Situation gelöst, wie kriegen wir es bearbeitet, wie kriegen wir unsere Studienplätze gefüllt, weil das ist das, was der Finanzminister sehen will. Ne? Und an dieser Aufgabe arbeitet unser Kooperationsprojekt und darin ist dann natürlich eine Frage, wenn wir es mit anderen Zielgruppen zu tun haben, mit Personen, die wir jetzt erfolgreich rekrutiert haben, die wir vorher nicht erfolgreich rekrutiert hätten, weil sie eine Lernbiografie haben, die nicht darauf hindeutet, dass sie einen Weg in die Uni finden. Wenn sich also die Zielgruppe der Hochschulen ändert, dann hat das auch didaktische Implikationen. Ja, und da sind wir im Grunde beim Thema der Ringvorlesung insgesamt, Diversität, Heterogenität. Und Hochschuldidaktik ist dann sozusagen ein Aspekt der Entwicklung von Lehre und Lehrqualität und auch der Frage der Professionalität von Lehren und Lernen. Und insofern bin ich nicht Hochschuldidaktiker, ich bin auch von meiner beruflichen Biografie her kein Hochschuldidaktiker, ich bin Soziologe von Beruf und habe eher eine forschende Perspektive auf das Soziotop Hochschule, sagen wir mal so. Deshalb heißt meine Professur auch Hochschulforschung und Professionalisierung der akademischen Lehre. So, das zur Vorrede. Ich hab mich gefragt, was sage ich Ihnen jetzt an einem Dienstagabend 18 Uhr bis 20 Uhr über Hochschuldidaktik, dass Sie nicht dabei sofort einschlafen? Ich werde Ihnen, also aus der Überschrift des Vortrags können Sie vielleicht vermuten, dass das jetzt sowas ist wie eine disziplingeschichtliche Aufarbeitung. Woher kommt die Hochschuldidaktik? Welche geschichtlichen Entwicklungspfade hat sie genommen und wo will sie hingehen? Das werde ich nicht erzählen. Ich glaube, das wäre schlicht nicht interessant genug und bringt uns vor allen Dingen, oder ist natürlich interessant, aber vielleicht nicht für diesen Zeitpunkt, zumal dann, wenn draußen in Form von was auch immer für Partys das sind, das Leben tobt und dort Wein und Schnittchen gereicht werden, dann müsste man sich umso mehr überlegen, worüber man hier redet. Also ich will natürlich auch Anknüpfungspunkte sagen, woher Diskussionspfade und Entwicklungslinien in der Hochschuldidaktik, woher die so kommen. Aber das ist nicht mein Anliegen, sondern eher in die Zukunft gerichtet, welche Entwicklungslinien sind eigentlich sinnvoll angesichts von Veränderungen, die wir in der Wissensgesellschaft ganz allgemein und in der Hochschullehre im Besonderen haben. Also brauche ich Ihnen nicht zu sagen, wir erleben sehr deutliche Veränderungen in der Art, wie Wissen produziert wird, in der Art, wie Wissen kommuniziert wird, wie Informationen recherchiert werden, wie Wissen bewertet wird. Alles die Stichworte dazu sind Digitalisierung, Algorithmisierung, wie viel Macht wollen wir eigentlich Google geben, wie sehr vertrauen wir den Ergebnissen einer Google-Recherche und so weiter und so weiter. All das sind ja Fragen, die letzten Endes auch beantwortet werden müssen durch diejenigen, die sich forschend mit dem Gegenstand Hochschullehre beschäftigen. Und das wiederum ist letzten Endes das Anliegen von Hochschuldidaktik. Aber wie gesagt, ich will auch ein bisschen über den gesellschaftlichen Kontext reden, in dem Hochschuldidaktik stattfindet, also auch zum Beispiel über Erwartungen, die an sie gerichtet werden. Und ich fasse das die ganze Zeit über, auch wenn das nicht jedes Mal in der Überschrift zu finden ist, fasse ich es die ganze Zeit über zusammen, Hochschuldidaktik und QM, also Qualitätsmanagement, als den gemeinsamen Versuch, Lehre zu entwickeln. Ja, also das geht manchmal, wie gesagt, nehmt es mir nicht übel, es geht vielleicht manchmal ein bisschen durcheinander, zumindest in den Überschriften. Vielfach wird es auch synonym gebraucht und so. Ich versuche das möglichst präzise auseinanderzuhalten, aber so eine PowerPoint-Folie reicht dafür dann manchmal auch nicht aus, was den schlichten Platz angeht. So, also welche Erwartungen werden diesem Bereich, diesem Tätigkeitsbereich Hochschuldidaktik und Qualitätsmanagement entgegengebracht? Hohe Erwartungen, sie sollen Beiträge zur Qualitätsentwicklung leisten. Darin knüpft sich dann natürlich die Frage an, was sind denn überhaupt die bearbeitungsbedürftigen Qualitätsdefizite? Wir haben in den 90er Jahren, also so in der Zeit, als dann auch der Bologna-Prozess losging, gestartet wurde, war die Debatte sehr stark von hohen Abbrecherquoten gekennzeichnet, von langer Studiendauer. Und der gesellschaftliche Druck auf die Hochschulen wurde höher. Sie kamen in Rechtfertigungsnöte hinsichtlich des Einsatzes von Mitteln, also nach dem Motto, was macht ihr da eigentlich? Wir als Gesellschaft finanzieren euch mit einem enormen Mittelaufwand und dann produziert ihr einen Absolventen pro Jahr, kann es nicht sein. Gleichzeitig mit Blick auf das Selbstverständnis von Hochschuldidaktik und Qualitätsmanagement wäre die Frage, was ist die Rolle? Sind beide zu verstehen als akademische Disziplinen, entsprechend eigenständig auch mit einem Forschungsauftrag versehen oder sollen sie schlicht Service liefern? Ne, wenn man heutzutage auf die hochschuldidaktische Landschaft guckt, kann man sehr stark den Eindruck kriegen, dass es verengt ist auf so einen Service-Gedanken, wohinter dann auch die Vermutung steht, dass wenn man es nur schafft, Lehrende einer hochschuldidaktischen Qualifizierungsmaßnahme auszusetzen, dann wird dadurch dann auch die Lehre besser. Ne, das ist so die Vermutung. Und aus meiner Sicht widerspricht das ein bisschen dem Selbstverständnis von Hochschuldidaktik, die sich ihrerseits eben eher als akademische Disziplin sieht, mit entsprechenden Aufträgen, in diesem Fall eben in der Gestaltung, Erforschung und Evaluation von Reformprozessen im Bereich der akademischen Lehre. Ja, also Lehre als Forschungsgegenstand, Hochschule in einem weiteren Sinne, größeren Kontext als Forschungsgegenstand. So. Ich habe es gesagt, ich will mich nicht so sehr darauf konzentrieren, auf die historischen Entwicklungspfade und epistemologischen Anschlüsse der Hochschuldidaktik, aber so ganz ohne kommen wir auch nicht aus. Wenn man die heutige Hochschuldidaktik sich anguckt und das, was sie anbietet und anzubieten hat, dann sieht man sehr deutlich, dass das zurückreicht, dass die Anschlüsse der Theorieentwicklung oder auch der empirischen Arbeit von mir aus, der Forschungstätigkeiten, reicht zurück an oder schließt an neuhumanistische Konzeption von Lernen und Lernen, also im Grunde so aus der so vielfach gepriesenen, vielfach missbräuchlich zitierten humboldtianischen Reformwelle sozusagen, gekennzeichnet durch einen Subjektbezug, also es geht um die Personen im Lernprozess, selbstverantwortliches Lehren und Lernen, es geht um die Interaktion zwischen und die Gemeinschaft von Lernenden und Lernenden im Raum Hochschule. Ganz stark betont wird das auch heute noch, das Konzept des forschenden Lernens, also Bildung durch Wissenschaft, auch das schließt an, historisch an, schon längst dagewesene Konzepte. Genauso wie die Distanz zu berufspraktischen Nützlichkeiten, das wird heutzutage, das steht sehr stark unter Druck, dieses Motiv. Aber die Hochschuldidaktik versteht sich eben in erster Linie nicht als ein Motor für Ausbildung, sondern nach wie vor eben für Bildung durch Wissenschaft. Neuere historische Anschlüsse im 19. und 20. Jahrhundert sind kennzeichnet durch Ausdifferenzierung und Komplexitätssteigerung im Wissenschaftssystem insgesamt. Also Ausdifferenzierung nach Disziplinen, die da stattgefunden hat, Gründung von technischen Universitäten etc. etc. Und Komplexität, das können wir jetzt systemtheoretisch sich angucken oder auch organisationstheoretisch. Ausdifferenzierung, Komplexitätssteigerung führt dazu, dass man funktionale Differenzierung braucht. Das führt dazu, dass man sich auf der Ebene von Fächern und Fachkulturen, fachlichen Erkenntnisinteressen eben dann auch mit didaktischen Fragen beschäftigt, mit der Frage nach Gestaltungsmöglichkeiten in einzelnen Fachwissenschaften und Wissenschaftsdisziplinen. Und immer mehr kam dann eben dazu, die Idee, Wissenschaftspropedeutik zu betreiben, also wiederum im Anschluss an das Motiv Bildung durch Wissenschaft, Studierende als Novizen der Wissenschaft aufzunehmen in die Community und sie vom idealerweise ersten Tag an in Forschungsprozesse lernend einzubeziehen. Und ja, das schließt jetzt so langsam an die heutige Diskussion, eben im Sinne Hochschuldidaktik auch als Weiterbildung, damit eben auch verbunden mit so einer Art Servicecharakter, Gestaltung von Lehr-Lernprozessen und so weiter. Es gibt neben historischen Anschlüssen, gibt es auch systematische fachwissenschaftliche Anschlüsse. Die Zeit 80er, 90er Jahre war so die Blüte des Konstruktivismus, wo Lernen verstanden wurde als situiertes Lernen, wo es darum ging, Anschlüsse zu finden an das, was der Lerner schon weiß oder die Lernerin, authentische Lernsituationen herzustellen. All das, was Sie hier auf der Folie finden, ist im Grunde das, was in der Hochschuldidaktik diskutiert wird. Also wie erfolgreiches Lernen hergestellt werden oder begünstigt werden kann durch das Schaffen von Situationen, in denen diese Bedingungen erfüllt werden. Lernberatung, also der Lehrende nicht mehr so sehr in der Rolle des Vermittlers von kanonisiertem Wissen, sondern in der Rolle desjenigen, der Irritationen herstellt und Situationen schafft, wo die Lernenden eigene Erfahrungen sammeln und wo es auch Fehlertoleranz gibt, wo man auch mal scheitern kann und das eben als positive Lernerfahrung. Bitte.
Meine Frage von einem Nicht-Erziehungswissenschaftler oder Soziologen, was ist denn eine authentische Lernsituation?
Naja, das wäre so etwas wie zum Beispiel, also sagen wir mal, in einem Projektlernen, wo ich Ihnen eine Aufgabe gebe, die für Sie einen Anschluss hat an ihre eigene Lebenswelt, ne, wo sie nicht jetzt von mir ein Lehrbuch in die Hand gedrückt kriegen mit der Aufforderung, das schön durchzulesen und repetitiv zur Verfügung zu haben, sondern sagen wir mal, sie wollen BWLerin werden, dann sage ich ihnen, machen sie mal einen Businessplan für ein fiktives Unternehmen XY und da ziehe ich dann so und so viele Bedingungen ein, die sie berücksichtigen müssen und so. Ja, also sprich, Lernsituation mit Anschlüssen an lebensweltliche Probleme und Situationen, wo die Lerner was zu gestalten haben. Die Hochschuldidaktik als Fach ist dabei, sich als solches zu entwickeln. Es geht in die Richtung einer, also es gibt, müsste man jetzt professionssoziologisch sozusagen argumentieren und gucken, was macht eigentlich eine Disziplin aus. Die Hochschuldidaktik versteht sich als erziehungswissenschaftliche Teildisziplin. Sie hat aber auch Bezugsdisziplinen, zum Beispiel eben in der empirischen sozialen Bildungsforschung. Ich habe hier die Themen mal aufgeschrieben, die dort eben einschlägig sind, also die dort beforscht werden und einschlägig für die Hochschuldidaktik sind. Also sprich soziale, kulturelle Differenzierung von Studierenden. Lehrauffassung, ganz wichtiges Thema, welche Lehrkultur herrscht eigentlich vor? Also das, was ich gerade beschrieben habe, als irgendwie eine dem Studierenden als Lerner oder Lernerin zugewandte Lehrkultur, wo man fehlertolerant ist und sagt, macht mal Projekte und erschließt euch den Gegenstand selber, steht zum Beispiel im Widerspruch zu vielen Lehrkulturen, die man in Fächern findet, wo sich die Lernenden eher verstehen als die Bewahrer von Wissen und mit einer Rolle des Weitergebens von festen Wissensbeständen. Bei den Ingenieuren kann man das empirisch sehr schön nachvollziehen, dass die ihre Rolle genau so definieren, wenn sie sich selbst als Lehrenden beschreiben. Ne? Immer mit dem Verweis darauf, dass auch sie ja mal zukünftig in Deutschland über Brücken fahren wollen, die nicht zusammenkrachen sollen. Und das geht eben nur dann, wenn kanonisiertes Wissen von Generation zu Generation weitergegeben wird. Das ist jetzt alles ein bisschen spitz formuliert, aber die Kamera ist ja aus. Ja, gut. Organisationsforschung, anderes Thema, wo es Anschlüsse gibt. Hochschule, wie ich hatte es vorhin gesagt, Hochschule als Soziotop eigener Art. Wie kann man eigentlich die Bedingungen beschreiben, unter denen Hochschullehre stattfindet? Was ist da eigentlich einschlägig oder relevant, steuerungswirksam? Es gibt einen breiten Diskurs in der Organisationsforschung über den Wandel von Steuerungsleitbildern mit Machtverschiebung hin zu den Präsidien, weg von den dezentralen Leitungsebenen, was natürlich auch nicht ohne Implikationen ist für die Art, wie Lehre gesehen wird. Da komme ich gleich noch drauf zurück. Ich will nicht verschweigen, dass die Hochschuldidaktik auch sehr, unter sehr fundamentaler Kritik steht. Eine Quelle ist eine der Arbeiten von Mittelstraß aus den späten 90er Jahren mit dem dramatisch klingenden Titel Vom Elend der Hochschuldidaktik. Eine der Thesen, die dort formuliert wird, ist, dass Hochschuldidaktik dazu führt, dass die Idee von Bildung durch Wissenschaft gerade zunichte gemacht wird, dadurch, dass man den kreativen Prozess des Forschens pädagogisiert und in kleine Bildungshäppchen unterteilt und dadurch irgendwie nicht mehr das sein lässt, was es sein soll, nämlich ein schöpferischer Akt. Kann man lange drüber diskutieren.
Bitte? Jürgen Mittelstraß muss man da nicht ernst nehmen, da hat schon mal so eine Sache rausgehauen. Das ist ja sehr konservativ, was das angeht.
Ich würde den prinzipiell schon ernst nehmen. Wie gesagt, also man darf sich auch eine Argumentation, die die eigenen Überzeugungen in Frage stellt, nicht verschließen. Und es wäre natürlich zu fragen, inwieweit die Hochschuldidaktik tatsächlich in so einer Richtung wirkt. Also so ganz unplausibel ist es nicht, wenn man alles zum Gegenstand von sozialtechnologisch bearbeiteten Vorgehensweisen macht und sagt, wenn du das machst, dann kommt genau dieser Effekt bei raus und das kannst du rezeptartig immer in jeder Situation machen. Also man muss diese Diskussion schon führen, würde ich sagen.
Also es ist ja nicht relevant zu gucken, dass man sowas nicht, also das ist ja eine relativ pauschale Aussage, die da steht, dass man einfach vielleicht dann stärker auf die Position des Lehrenden achtet. Also was nimmt der für eine Position in dem Kontext ein? Ja. Wodurch man ja so eine pauschale Aussage, weil sie es ja doch sehr konservativ auf das klassische Humboldtsche Bild abzielend ausgedrückt, aber eigentlich ist doch ab dem Moment, wenn man gerade die Pädagogisierung raus hat, nicht so stark machen will, ist ja zu gucken, okay, welche Position hat eigentlich der Lehrende in diesem Kontext? Und da ist ja dann die Frage, wie sieht er sich selbst in diesem Kontext
an? An anderer Stelle wird diese Diskussion von Mittelstraße auch geführt, wenn Sie an zum Beispiel den Flug der Eule denken oder solche Bücher. Also aber man sieht, dass das Stärkerwerden von so etwas wie Hochschuldidaktik, was eben auch in einem Kontext präsidial verfasster Hochschulen eben auch mit einer viel stärkeren Position auf den Lehrbetrieb losgelassen wird, das führt zu Reaktionen. Ne? Und das ist irgendwie ein Spiel der Kräfte innerhalb der der Hochschule, wo es dann zu einer empirischen Frage wird. Ne? Also woher kommt Widerstand gegen Hochschuldidaktik eigentlich? Ist das nur, weil der zufällig jetzt als Konservativer zu bezeichnen wäre oder kommt das woanders her? Wie gesagt, also kann man nicht abtun. Ne? So. Gut, damit bin ich jetzt so ein bisschen bei der Gegenwart. Aktuelle Themen, die diskutiert werden, nicht nur in der Hochschuldidaktik, aber eben auch dort. Autonomie, Strategiefähigkeit, das ist im Kontext von veränderten Steuerungsleitbildern in der Hochschule zu sehen. Wie gehen Hochschulen eigentlich damit um, dass sie ein höheres Maß an Autonomie gewährt bekommen haben in der letzten Zeit? Sind die eigentlich fit dafür, sich selber zu managen? Und wenn nein, was kann man tun? Also wenn die Hochschuldidaktik sich solche Fragen stellt, dann erschließt sie sich selber auch neue Felder. Da geht es dann eben nicht mehr nur um Lehr-Lern-Prozesse, sondern auch um Fragen der Selbststeuerung, die ihrerseits dann möglicherweise einen Einfluss hat auf die Art, wie Lehre organisiert wird. Digitalisierung, großes Thema. Und da geht es nicht nur um die Frage, ob die Leute jetzt erfolgreich PDFs auf Moodle oder Ilias hochladen oder sowas, sondern da geht es auch im Anschluss an das, was ich zu Beginn gesagt habe, um die Frage, in welche Richtung entwickelt sich eigentlich die Wissensgesellschaft. Ne? Also wie viel Automatisierung von Arbeitsprozessen beispielsweise vertragen wir eigentlich, wenn wir uns als Arbeitsgesellschaft, als Wissensgesellschaft verstehen und an welcher Stelle ändert sich alles sozusagen. Ne? Ich denke, das ist auch etwas, was vielleicht noch viel zu wenig thematisiert wird, aber sehr stark thematisiert wird eben so ein auch so eine Automatisierung von Lehre durch Möglichkeiten der Digitalisierung, ne? Also sprich also E-Learning-Plattformen etc. und deren Nutzung und deren Sinn und Unsinn. Heterogenität, Diversität, ich hatte es gesagt, da gibt es externe Triebfedern hier in Sachsen-Anhalt oder überhaupt in Ostdeutschland, aber in Sachsen-Anhalt ganz besonders, ist das ein Thema, was wir nicht ignorieren können. Da ist, die Zielgruppe von Hochschulen ändert sich dramatisch in den nächsten, also hat schon angefangen, wird auch so weitergehen. Insofern müssen wir das bearbeiten als Thema, was vital ist für uns, und damit ist im Grunde auch die Frage berührt, inwieweit wir Qualitätssicherung betreiben als ein Instrument, was uns strategiefähig macht gegenüber Zukunftsherausforderungen, oder inwieweit wir es betreiben als reines Kontrollinstrument, was wir nutzen, um irgendwelche Häkchen hinter Checklisten zu machen. Ich glaube, das ist jetzt wieder was mehr, was deshalb hier oben sieht man, ja, hier steht extra QM, Hochschuldidaktik und QM, wie gesagt, immer, ich erlaube mir, das hier immer so ein bisschen zusammenzupacken. So, aktuelle Herausforderungen bestehen nicht zu, also gibt noch andere als die, die ich hier aufgeschrieben habe, aber die ich thematisieren möchte, sind einmal Akzeptanzprobleme und die Hochschuldidaktik hat und Widerstände, die entgegengebracht werden einerseits, und dann die Frage nach neuen Gestaltungsaufgaben in der Hochschullehre, wie wir mit ihnen umgehen können. Insbesondere dabei gehe ich auf Heterogenität und Digitalisierung ein. Zunächst Akzeptanzprobleme, Widerstände. Das hier ist ein sinngemäßes Zitat, wenn Sie es kurz auf sich wirken lassen wollen, aus einer relativ beliebigen Gremiensitzung einer relativ beliebigen Universität, in der einem Kollegen, das so ein bisschen rausgebrochen ist, dieses Selbstbild von sich als Hochschullehrer, was eben dadurch gekennzeichnet ist, dass wenn man einmal die Berechtigung zu lehren erworben hat, ist man damit dann auch durch mit dem Thema. Dann kann man das und braucht sich nicht mehr um Professionalisierungsbedarfe zu kümmern. Wenn man jetzt mal so ein bisschen rechnet und sagt, das ist ein Kollege, der kurz vor dem pensionsfähigen Alter steht, also sprich um die 65 ist, und mit 40 die Venia bekommen hat, also 65 minus 25, dann war das Erlangen der Venia in den frühen 90er Jahren, sprich der Zeit, in der der Konstruktivismus seine Blüte hatte und entsprechend in einer bestimmten Community diskutiert wurde und nicht unbedingt den Weg gefunden hat in die Realität des Lehrens und Lernens in sagen wir mal, naturwissenschaftlichen Fächern. Das heißt, die Entwicklung der Lehr-Lern-Forschung in den letzten 25 Jahren wird ignoriert, wenn man diese Position einnimmt. Und allein dadurch kann man sagen, ergibt sich ein Professionalisierungsbedarf bei Individuen. Wir sind einfach weiter. Wir wissen besser darüber, wie Menschen lernen, als wir es vor 25 Jahren wussten. Und wie Menschen erfolgreich lernen. Und in diesem Selbstverständnis der Rolle als Hochschullehrer oder Hochschullehrerin spiegelt sich dann so ein bisschen wieder, dass man das irgendwie nicht braucht. Also man muss Lehre, muss man nicht zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Beschäftigung machen. Das geht von alleine. Oder man kann es eben nicht und dann ist man auch falsch im Job. Ich will dem hier gar nicht unterstellen, dass er nicht ein engagierter Hochschullehrer wäre, aber es ist eben kennzeichnend, dass eine wissenschaftliche Befassung mit dem Gegenstand irgendwie ein ziemlich exotischer Gedanke ist, auch heute. Die Frage ist das jetzt, ist das persönliche Eitelkeit oder steht dahinter etwas, das haben wir gerade im Grunde angesprochen, etwas, was möglicherweise verdeckt ist, worin sich Widerstände identifizieren lassen gegen das, was man in den letzten 25 Jahren als Reformbemühungen in diesem Bereich insgesamt gesehen hat und was man wahrgenommen hat als etwas, was auf die eigenen Kosten oder zu Lasten des eigenen Selbstverständnisses geschehen ist. Man könnte zum Beispiel sagen, dass wenn Lehrende eine professionelle Einschätzung dessen, was gute Lehre ist, aus der Hand geben in die Hände von Hochschuldidaktik, führt das zu ihrer eigenen Deprofessionalisierung, in dem Sinne, dass sie eben nicht mehr so sehr, wie sie es vielleicht sein möchten und müssten, in die Gestaltung solcher Prozesse einbezogen sind. Es wird externalisiert, genauso wie es in der Medizin, wie die Chirurgen vor, ich weiß nicht, wann die Anästhesie erfunden wurde, aber bevor es die Anästhesie gab, haben die Chirurgen selber die Betäubung gemacht. Und diesen Bereich haben sie, nachdem sich wiederum funktional ausdifferenziert neue Bereiche in der Medizin gefunden haben, haben sie das ausgelagert. Die würden sich damit gar nicht mehr beschäftigen. Das ist insgesamt gesehen, mit Blick aufs Wissenschaftssystem, ist das vielleicht eine Professionalisierung, also Professionalisierung durch funktionale Differenzierung, aber mit Blick auf so eine ganzheitliche Betrachtung von Hochschullehre in diesem Fall ist es eher eine Deprofessionalisierung derjenigen, die eigentlich zuständig und verantwortlich sind. Jetzt könnte man vermuten, dass das eben als so etwas wahrgenommen wird wie eine Identitätsbedrohung nach Diemann, der hat dazu gearbeitet. Also sprich, Lehrende verstehen sich als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Sinne von Zuständigkeiten in Forschung und Lehre. Und die Lehre wird ihnen jetzt aber quasi weggenommen durch Übergriffigkeiten der Hochschuldidaktik und der jetzt stärker mit Machtbefugnissen ausgestatteten Präsidien. Was tue ich also, um meine Identität zu behaupten? Ich mobilisiere Widerstand. Und das äußert sich dann in eloquenten Selbstdarstellungen von Lehrenden in dem Sinne, wie Sie das Zitat gerade vorher gesehen haben. Das wäre zumindest eine Vermutung, wird damit im Grunde zu einer, sagen wir mal, empirischen Frage der Hochschulforschung. Also ist Widerstand gegen Bologna jetzt im weitesten Sinne, kann man das auf solche Prozesse, solche Mechanismen vielleicht zurückführen? Und wenn das so ist, wäre die Frage, was kann man denn anders machen? Wie kann man den Wissenschaftsbetrieb in diese ganzen Reformaktivitäten und Anliegen einbeziehen, ohne dass er die Einführung all solcher Verfahren jetzt als feindliche Übernahme empfindet, sondern bereit ist, aktiv an diesen Dingen mitzumachen und auch eben dann produktiv seine eigene Rolle als Lehrender in Frage zu stellen, Bereitschaft zu entwickeln, weiter an der Professionalität zu arbeiten etc. Oder jetzt auf der Ebene von einzelnen von Hochschulen betrachtet, wie kann man es hinkriegen, dass die gewährte Autonomie auch wahrgenommen wird als Raum des Gestaltens in Eigenverantwortung. Ich muss Sie mit dieser Frage jetzt noch ein bisschen alleine lassen, ich habe selber keine Antwort darauf, aber das ist etwas, was wir als Zunft der Hochschulentwickler, Hochschulforscher und so letzten Endes bearbeiten müssen. Deshalb stand auf einer der vorherigen Folien auch aktuelle Herausforderungen. Jetzt gehe ich mal ein bisschen schneller durch. Das kann ich nämlich, glaube ich, hier schon fast weglassen. Das hier ist, glaube ich, wichtig und adressiert die Frage, welche Rolle spielt der Wissenschaftsbetrieb in all diesen Reformprozessen. Wenn man jetzt, ohne dass ich jetzt breite Empirie dazu anbieten könnte, sondern eher so ein bisschen anekdotische Evidenzberichte aus eigenen Erfahrungen und so ein bisschen aus Sichtung von Studien, die es dazu gibt, ist das Verhältnis von Lernenden zu Qualitätsmanagement und Hochschuldidaktik eher dadurch gekennzeichnet, dass sie sich kontrolliert fühlen durchs Qualitätsmanagement. Es wird nicht als Selbststeuerungsinstrument wahrgenommen, sondern eher als bürokratisches Monster, was nicht nur bestehende Probleme nicht löst, sondern neue Probleme schafft. Und Hochschuldidaktik wird vielerorts, nicht von allen, deshalb ist es in Tüttelchen und ist auch eine steile These, aber für einen Dienstagabend um diese Zeit ist es, glaube ich, gut, steile Thesen zu formulieren. Hochschuldidaktik von Lernenden wird vielfach eben als Zwangsbeschulung wahrgenommen und nicht als Angebot eines gemeinsamen Entwickelns von Prozessen und von Professionalität. Und was es dann noch weiter erschwert, ist, dass durch, sagen wir mal, eine funktionale Versäulung verschiedener Zuständigkeiten in Hochschulen. Es gibt dann eine Stelle für Evaluation, es gibt eine Stelle für Akkreditierung, eine weitere für Hochschuldidaktik und noch eine für ich weiß nicht was und ein akademisches Auslandsamt ist auch noch separiert davon. Die sind notwendigerweise ihrerseits in Konkurrenz zueinander, um zum Beispiel knappe Mittel, aber auch um Deutungshoheiten und so. Das heißt, insgesamt haben wir ein eher problematisches Verhältnis zwischen denen, die eigentlich gemeinsam oder die auch den Anspruch formulieren, gemeinsam Dinge zu entwickeln. Schöner wäre eher so etwas, wenn es ein allseitiges Verständnis davon geben würde, dass Qualitätsmanagement und Hochschuldidaktik Dinge ermöglichen für die Lernenden, mit den Lernenden. Also wenn sie zum Beispiel, wenn das Qualitätsmanagement anfangen würde, die richtigen Fragen zu stellen. Also wir haben, glaube ich, nicht das Problem, dass wir zu wenig Daten hätten in den Hochschulen, aber vielfach werden die analytischen Potenziale dieser Daten auch nicht gehoben. Es wird an bestimmten Stellen immer stehen geblieben, immer da, wo es schmerzt meistens. Da könnte man vielleicht noch stärker analytisch an die Sache rangehen. Und im Verhältnis von Hochschuldidaktik zu Lehrenden kann man auch das wieder ein bisschen pauschal sagen, dass Lehrende vielfach vermissen, dass es einen konkreten Anschluss an die fachlichen Grundfragen gibt. Also viele Lehrende sagen, ja, dann gehe ich zu so einer Fortbildung und was passiert da? Ich kriege erstmal alles über die Lehr-Lernforschung seit den alten Griechen erzählt. Das will ich aber gar nicht. Ich will nur wissen, wie ich meine Vorlesung besser machen kann. Ne, da könnte man jetzt auch sagen, okay, es braucht auch immer ein bisschen Kontext. Man kann nicht solipsistisch sagen, du kriegst jetzt hier ein Rezept, wie du deine eine Vorlesung besser machst. Aber man muss die Lehrenden eben auch erstmal dafür gewinnen, ihre Lehre in einen größeren Kontext zu stellen und eine Bereitschaft zu entwickeln, da auch an breiter angelegten Prozessen mitzuarbeiten. So, und Kooperation zwischen QM und Hochschuldidaktik wäre schön und angezeigt aus meiner Sicht und würde sich idealerweise äußern in gemeinsamer Lehr-Lernforschung unter Einbeziehung des Wissenschaftsbetriebs. Was das sein kann, habe ich in zwei Beispielen mal kurz dargestellt. Das ist ein Beispiel aus der medizinischen Fakultät bei uns in Magdeburg, wo es um die Frage geht, welchen Effekt die Einführung einer neuen Lehr-Lernform hat. In diesem Fall geht es um Anatomie und man kann Anatomie lernen, indem man entweder einen 2D gedruckten Atlas zur Hand nimmt, da sind dann die Körper in Schichten, Knochen, Gerüst, Muskeln etc. alles schön aufgemalt und bezeichnet mit den lateinischen Namen und so. Oder man kann an einem künstlichen Skelett oder auch an einem echten Skelett sich Dinge erschließen und die Variante oder die Alternative dazu, die jetzt quasi getestet werden soll, als Gegenstand einer diesbezüglichen Praxisforschung ist das hier, eine virtuelle 3D-Darstellung von eben den Gegenständen, um die es da geht in der Anatomie, Gelenke, Muskeln, Knochen etc. Das hier ist ein solches 3D-Bild, in diesem Fall von einem Fuß. Man kann das dann drehen, man kann es von oben angucken, man kann da reintauchen sozusagen. Und die Frage ist eben, führt das zu besserem Lernen, zu anderen und idealerweise besseren Lerneffekten? Und dazu haben wir uns zusammengefunden. Also sprich, Soziologen, Informatiker, Mediziner stellen sich zusammen diese Frage als Evaluationsprojekt. Und das hier ist ein Evaluationsprojekt im Rahmen dieses größer angelegten Projekts Virtual Anatomy. Und da sind uns viele Dinge aufgefallen schon im Prozess. Ne? Wir haben erstmal mit einer interkulturellen Sensibilität zu kämpfen gehabt, oder sie herzustellen war das Anliegen, nämlich zwischen den Fachsprachen oder auch zwischen den Verständnissen von Evaluation, von Experiment, von you name it. Da haben Mediziner ein völlig anderes Verständnis davon als die Soziologen. Ja, allein da zu klären zwischen den Beteiligten wäre ein Beitrag, besseres Verständnis herzustellen zwischen denen, die sich nur mit Lehrentwicklung beschäftigen und denen, die ein fachwissenschaftliches Interesse haben. Bitte.
Ja, mir hat sich gerade ganz schwer wenig meine Frage, weil medizinischer Bereich ist ja interkulturell immer, wenn jetzt mal geht es um Fachkultur, das haben Sie ja schon gesagt. Auf der anderen Seite ist aber gerade im medizinischen Bereich zum Beispiel auch religiöse Tabus oder ähnliches, wo wir ja auch solche Modelle arbeiten können.
Nee, Interkulturalität habe ich hier verstanden als die fachinterkulturelle. Ja. Ne? So. Ja. Also müssen alle auch sich bewegen, müssen alle Kompetenzen darin erwerben im Umgang miteinander. Aber dann kommt man dazu zu sagen, okay, dann jetzt verstehe ich dich besser und jetzt kann ich mit dir zusammen ein Evaluationsprojekt designen, was die Frage beantworten hilft, lernen die jetzt besser, wenn sie diesen Segmenter hier haben, als wenn sie nur diesen 2D-Atlas haben. So. Ne? Und wenn man dann, es ist ein Erfolgserlebnis, was der Hochschuldidaktik dann nützt, weil die Mediziner dann sagen, man kann mit denen reden. So, zweites Beispiel aus einer noch härteren, für uns jedenfalls, Fachkultur. Das geht hier um Maschinenbauer und Informatiker. Hier geht es um virtuelle industrienahe Laboranwendungen und IT-gesteuerte Roboter. Die haben irgendwie das Problem, dass sie in den Laboren, die sie haben, haben sie zu wenig Zeit, die sie den Studierenden zur Verfügung stellen können. Und wenn die Studierenden in den Labors was machen, dann geht da immer die Hälfte kaputt, weil sie es falsch machen. Deshalb ist Gegenstand dieses Projekts jetzt, virtuelle Labore zu machen, die man über das Internet steuern kann. Kann man dann auch von zu Hause aus machen oder wenn man gerade im Urlaub ist oder sonst was, von überall auf der Welt kann man einen Roboter ansteuern. Und da brauche ich gar nicht so tief jetzt einzugehen, aber auch hier geht es eben um eine Evaluation alternativer Lehr-Lernformen und den Vergleich von Lernformen gegeneinander und die Frage, unter welchen Bedingungen lernen Studierende eigentlich besser. Und auch hier ging es eben um die Frage, wie können wir das zusammen gestalten, dass wir diese Frage systematisch wissenschaftlich bearbeiten und beantworten. Ja, aber wie gesagt, es sind zwei Beispiele für so ein konkretes Zusammenarbeiten zwischen Fachkulturen, die vielleicht sonst gar nichts miteinander zu tun haben würden. So, zweiter Punkt, neue Gestaltungsaufgaben, Heterogenität, Digitalisierung. Heterogenität, darüber haben Sie wahrscheinlich insgesamt in dieser Ringvorlesung schon viel gesprochen. Die Frage ist ja immer, was ist das eigentlich? Ist es ein Problem oder eine Herausforderung? Oder also wenn ein Problem, warum ist es ein Problem? Ist es irgendwie ein Defizit oder sowas? Oder wenn es eine Herausforderung ist, was genau fordert uns jetzt hier großartig heraus? Können wir auch sagen, wir können eine diverse Studierendenschaft kann auch didaktische Funken sprühen lassen, weil die Leute unterschiedliche Erfahrungen mitbringen. Oder ist es einfach die Realität, weil wir alle irgendwie unterschiedlich sind und entsprechend wenig bearbeitungsbedürftig ist es. So, was ist es denn eigentlich und was ist eigentlich die Aufgabe von Hochschuldidaktik in diesem Kontext? Ich habe hier nochmal zur Erinnerung dieses Zitat von vorhin. Was nochmal, ich hatte das vorhin jetzt schon gesagt, wo es um die Frage geht, inwieweit nehmen wir eigentlich zur Kenntnis, dass die Welt um uns herum sich verändert. Auch seit den 90er Jahren, also sprich der Zeit, in der Kollege seine Venia gekriegt hat oder vielleicht ein bisschen vorher. Wir stellen fest, dass es eben eine noch rein quantitativ eine deutlich verstärkte Hochschulbildungsteilnahme gegeben hat. Wendeknick demografischen Wandel hatte ich schon erwähnt und die anderen Dinge auch. Was heißt das jetzt? Wir haben, auch das hatte ich schon gesagt, wir haben eine Lehrkultur, die sich beschreiben lässt, im Grunde in vielen Fächern zumindest, durch das, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Lehrende sehen sich nicht als Lernberater, sondern eher als Bewahrer von Wissen und als Transformierer von Nachwuchs, als Hüter des kanonisierten Wissens. Dadurch wird Hochschullehre zu etwas wie eine schlichte Vererbung von bestehenden Wissensbeständen. Es ist eine sehr starke Disziplinorientierung damit angelegt und das, was wir in vielen Studiengängen finden, ein additives Aufbauen von Grundlagenfächern und erst wenn man die durchlitten hat, ist man würdig, dass man irgendwie abgefahrene Projekte machen darf. Das ist irgendwie in der Lehrkultur angelegt, die wir vorfinden. Die Frage ist das mit Lernerfordernissen vereinbar, die sich aus dem ergeben, was man unter dem Schlagwort Heterogenität, Diversität fassen könnte? Wahrscheinlich eher nicht. Warum? Viele Leute haben bringen andere Lerndispositionen mit, als die, die durch diese Lehrkultur impliziert wird. Die haben keinen kulturellen oder subkulturellen Kontakt zu akademischer Bildung. Da gibt es eine lange Diskussion drüber in der Sozialstrukturanalyse über die Erfordernis von Bildungsteilnehmern, die aus bildungsfernen Schichten kommen, möglichst früh Bildungserfolgserlebnisse zu produzieren, zu haben, um eine Rechtfertigung für das Bildungsinvestment zu finden. Ich muss also in den Studiengang reingehen und muss möglichst schnell zum Beispiel meinen Eltern sagen können, erstes Semester war ein super Erfolg, ich habe eine 1, es lohnt sich weiterzumachen. Das passiert oft nicht, weil in den Grundlagenfächern angelegt ist, dass viele Leute eben scheitern, weil ihnen dort der Aufgabenbezug fehlt. Das, was wir vorhin besprochen haben. Man weiß, wenn man einen Maschinenbaustudiengang aufnimmt und denkt, jetzt geht es ans Maschinenschrauben und Basteln, dann muss man aber erstmal Mathe 1, 2, 3 im ersten Semester machen, ohne zu wissen, warum eigentlich. Entsprechend gering ist der Aufgabenbezug, das Theorie-Praxis-Verhältnis schwierig, man weiß irgendwie nicht so recht, was das eigentlich alles soll. Entsprechend groß ist das, ist die Wahrscheinlichkeit, daran zu scheitern und eben das Studium im schlimmsten Fall abzubrechen. Das heißt, Lernerfordernisse, die eine immer stärker heterogen werdende Studierendenschaft mitbringen, werden durch die vorhandene und vorherrschende Lehrkultur im Grunde nicht adressiert. Eine Alternative dazu wäre, also ohne jetzt zu wissen, wie kriegt man das jetzt angetriggert, dass sich die Welt jetzt auf einmal verändert und wir eine andere Lehrkultur haben. Man könnte es aber beschreiben und man könnte versuchen, an konkreten Aufgaben der Curriculumentwicklung beispielsweise zu arbeiten, indem man sagt, versucht es doch mal aus, pilotweise in einer Kohorte Dinge umzustellen. Fangt doch mal den Studiengang nicht mit Mathe 1, 2 und 3 an, sondern mit einem Wissenschaftspropedeutikum, wo Leute mit einer hohen Fehlertoleranz irgendein Projekt bearbeiten können und darüber merken, warum sie Mathematik brauchen, nämlich zum Lösen der Aufgaben, die ihnen gestellt werden. Ist eigentlich eine relativ schlichte Überlegung, erfordert aber viel an auch Bürokratie, erfordert viel an Umstellung, viel an Bearbeitung von Studienordnung etc. etc. Deshalb ist es schwer, diese Aufgabe anzugehen. Was wären Antworten auf neue empirisch festgestellte Lernerfordernisse? So etwas wie ein personalisiertes Lernen, also eine Anpassung des Lerntempos und der Lernwege an die eigenen oder an die unterschiedlichen Lebenssituationen. Alleinerziehende Mütter beispielsweise haben schlicht nicht die Zeit, in die Vorlesung zu gehen. Es wäre schön, dann Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen. Gleichzeitig stellt sich dann die Frage, welche neuen Risiken sind damit verbunden. Ich hatte es vorhin gesagt, Digitalisierung in der Lehre ist eben mehr als nur das Hochladen von PDFs auf Moodle. Es geht da auch um die Frage nach der Verlässlichkeit von Wissen. Insofern müsste man sich im Kontext der Digitalisierung nochmal völlig neu orientieren und gucken, wo die Reise dahin gehen soll. Aber im Kontext von individualisiertem Lernen und Lernerfordernissen, die sich aus unterschiedlichen Lebenssituationen ergeben, könnte man sagen, dass das da ein Instrument ist, was man einsetzen kann. Curriculumentwicklung, hatte ich im Grunde schon so ein bisschen angedeutet. Ich denke, Curricula sind im Moment sehr stark davon gekennzeichnet, dass sie so aufeinander additiv aufbauen auf zunächst dem Erwerb von Grundlagenkenntnissen, ich sage bewusst Kenntnisse, und dann daran anschließend irgendwie Praxisorientierung etc. Ich glaube, es wäre sinnvoll, das umzustellen, auch mit Blick darauf, dass die Wege, die die Wissensgesellschaft nimmt, eben darauf hindeuten, dass gesellschaftlich relevante Probleme nicht mehr durch das beherrschbar sind, was einzelne Disziplinen anzubieten haben. Denken Sie mal an den Klimawandel oder so. Es ist schön, dass wir den jetzt auf die dritte, fünfte, zwanzigste Kommastelle genau wissen, wie hoch das Wasser steigen wird, aber wir sind immer noch sehr schwach darin, Antworten darauf zu finden, wie politische Steuerungssysteme sich dieser Frage annehmen können. Und also das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man naturwissenschaftliche und sozialwissenschaftliche Forschung viel stärker miteinander ins Gespräch bringen müsste, auch im Rahmen von Curricula, in interdisziplinär angelegten Curricula oder zumindest Teilen von Curricula, wo Studierende unterschiedlicher Disziplinen miteinander ins Gespräch kommen und darüber schon lernen, wie sie als zukünftige Führungskräfte anstehende Aufgaben bearbeiten werden können. Jetzt komme ich schon fast zum Ende, wird auch Zeit, sehe ich. Diese drei Punkte hier, personalisiertes, individualisiertes Lernen, Digitalisierung, Curriculumentwicklung, habe ich hier nochmal aufgenommen. Und ich will es gar nicht jetzt darstellen als Lösung aller Probleme und als hätte die Hochschuldidaktik jetzt die Weisheit für sich berechtigterweise gepachtet. Und schon dadurch, dass man diese drei Bullets hier jetzt an die Wand malt, sind die Probleme gelöst. Im Gegenteil, es gibt vielleicht auch viele andere Diskussionsstränge, die man berücksichtigen müsste, aber das sind für so einen Rahmen wie jetzt, sind das, glaube ich, mal ganz interessante. Punkte, an die man Strategien anknüpfen kann. Zugleich sind die, wie gesagt, eben auch mit neuen Problemen und Herausforderungen oder Risiken und Nebenwirkungen behaftet. Zum Beispiel, wenn wir sagen, es ist gut, grün geschrieben, dass durch personalisiertes Lernen Lerntempo, Tempi und Lernwege individualisiert werden können, dann müssen wir zugleich aber auch sehen, dass eine Individualisierung von Lernen möglicherweise auf Kosten des Lernens als sozialen Prozess geht. Ne? Wenn die alle zu Hause sitzen und ihre E-Learning-Bits und Bytes da sich angucken, geht so eine Idee möglicherweise verloren. Also wie kriegen wir es ausbalanciert? Das ist eine hochschuldidaktische Gestaltungsaufgabe dann. Oder wie sehr können wir die eigentlich alleine lassen, zum Beispiel wenn es darum geht, Dinge zu recherchieren? Inwieweit sind die dann in der Gefahr, in so Filterblasen zu kommen, sprich, also das Suchergebnis zu kriegen auf der Basis dessen, was sie vorher schon gesucht haben. Ne? Also genau wie wenn man einmal bei Zalando rote Stiefel gekauft hat, kriegt man nur noch Werbung für rote Schuhe. Ja, das Gleiche gilt ja auch, wenn man bei Google irgendwie nach irgendwelchen Dingen wissenschaftliche Materialien sucht. Algorithmisierung, wie weit wollen wir es eigentlich als Gesellschaft zulassen, dass Wissensverarbeitung durch Algorithmen gesteuert wird. Und wir müssen uns natürlich auch Gedanken machen, wenn wir mal also die Diskussion um MOOCs ist ja so ein bisschen abgeflaut, die sind jetzt nicht mehr so das Thema, aber denken Sie mal an die Khan Academy, wo tausende Lernvideos frei zugänglich sind. Und diejenigen, die das wahrnehmen und sich angucken, kommen dann hinterher zu den Hochschulen und sagen so, ich würde jetzt gerne ein Zertifikat haben im Bachelorstudiengang XY. Und von den 180 Leistungspunkten habe ich im Grunde 90 schon erledigt, weil ich habe jetzt bei YouTube mir lauter Lernvideos angeguckt. Dann würde man, wenn man heterogenitätssensibel ist, würde man sagen, okay, wir können nicht einfach nur sagen, geht nicht, sondern wir wollen ja berücksichtigen, dass Personen auch unterschiedliche Zugänge zu Wissen haben und möglicherweise auch gemäß ihrer Lebenssituation, dass ein gutes, hilfreiches Vorgehen ist. Aber wir müssen natürlich dann schon sagen, welchen Mindeststandard wollen wir eigentlich sichern? Also was ist eigentlich, was lernen die da eigentlich? Ist das das, was wir als auch dann wieder disziplinär gedacht, als Disziplin sagen können, okay, damit können wir sie in die Welt entlassen oder nicht? Also wo liegt eigentlich die Nachweispflicht? Müssen wir den Nachweis führen, dass sie an der einen oder anderen Stelle sich eben nicht alles anerkennen lassen können oder wie soll es funktionieren? Das ist irgendwie noch nicht sicher. Das heißt, so schön das auch alles ist hier, es gibt Fragen drumherum, die geklärt sein müssen, bevor man Entwarnung geben kann. Oder aber Interdisziplinarität, Aufgabenorientierung, Gesellschaft, alles wichtig, schöne Ziele, valide Ziele, forschendes Lernen als Konzept, die Verwirklichung von Bildung durch Wissenschaft im Grunde. Aber auch da gilt natürlich die Frage, inwieweit ist Interdisziplinarität eigentlich möglich und inwieweit ist Disziplinarität Voraussetzung dafür, dass man fruchtbar interdisziplinär arbeiten kann. Also welches Maß an Disziplinarität braucht man, um die Grenzen der eigenen Disziplin zu erkennen im Verhältnis zu der interdisziplinär zu bearbeitenden Aufgabe. Ja. Muss alles irgendwie noch bedacht werden, aus meiner Sicht. Und auch darin schließt sich dann die Frage zum Beispiel nach Prüfungsformaten. Also wie können wir eigentlich feststellen, wie können wir sichern, akademisch sichern, dass das, was die Qualifikationserwartungen eines akademischen Studiums sind, auch eingehalten werden, wenn wir all diese neuen Techniken und Herangehensweisen zugrunde legen. Qualitätssicherung, Prüfungsformat, das glaube ich ganz wichtig. Daran knüpft sich dann die Frage nach den Professionalisierungserfordernissen bei den Lernenden, also welche Rolle haben sie zu spielen, wenn es um Digitalisierung geht. Muss das auch jeder in gleicher Weise können oder braucht es dafür neue Spezialisierungen, in die man dann Dinge auslagern kann und so. Das sind aus meiner Sicht alles Fragen, die wir uns noch zu stellen haben und die ich zugleich eigentlich zur Diskussion stellen wollen würde zum Ende meines kleinen Inputs. Und wir können uns jetzt überlegen, wie viel Zeit wir erstens noch haben und wie viel Lust Sie noch haben, hier zu diskutieren oder zu gucken, ob wir da noch ein Schnittchen abbekommen.